Wir beten. Vater, jetzt wollen wir dir ganz herzlich danken für diesen Abend, den du uns gibst. Danken für das ganze Paket dieses Sonntags. Danke, dass wir heute Abend hier zusammenkommen können. Danke für dein Wort, das wir haben. Danke auch für die Gemeinschaft, die wir haben, den Zeichen von Brot und Wein. Danke für dich, der du selbst gegenwärtig sein willst. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir dich preisen können an diesem Abend, auch mit diesem Lied, über dem, was du für uns geworden bist. Hab von Herzen Dank, dass wir dich gefunden haben, dich die Mitte aller Barmherzigkeit. Und jetzt bitten wir dich, dass auch an diesem Abend dein Heiliger Geist unter uns wirkt, dass uns offene Herzen gibt, offene Gedanken für dich, dass wir das aufnehmen können, was du uns gerne sagen möchtest. An Trost, an Mahnung, an Korrektur. Einfach das, was aus dir herauskommt in unser geistliches Leben. Wir wollen es dir gerne sagen, dass wir hörbereit und in Erwartung sind, dass du uns ansprichst. Bitten dich für unseren Bruder, dass du ihn segnest, dass du ihn gebrauchen kannst für uns. Danke, dass du es tust. Gelobt seist du. Amen.
Verehrte, liebe Geschwister, das haben wir nicht geahnt vor einem Jahr, als wir diese Termine und die Themen abgesprochen haben, dass wir in der Bibellese, täglichen Bibellese, an die Geschichten kommen, die uns eine Fülle von Nebenfiguren der Davidsgeschichte schildern. Husai, den Arachiter und Ahitophel und Ahimaaz und die Michal und den Barzillai und den Hushai. Und ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, was ist eigentlich das geheime Ordnungsprinzip? Und da waren wir vor 14 Tagen eingeladen in der Akademie für Weltmissionen, bisher großartig geleitet von Bruder Konrad Brandt. Ein amerikanischer Professor hat gesagt, im Grund genommen denken wir viel zu statisch. Ist das ein wirklicher Christ, dass er glaubt, dass Jesus von der Jungfrau geboren ist, dass er gekreuzigt wurde, auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist, oder dass er kein Alkohol hat und nicht tanzt und nicht ins Theater geht? Dabei ist doch das Entscheidende, hat er gesagt, ob wir in einer Bewegung sind auf Jesus zu oder ob stagniert oder ob wir gar Rückschritte machen. Und so ist bei diesen Gestalten, die wir gerne Nebenfiguren der Davidsgeschichte heißen würden, nur wichtig, sind sie in eine Bewegung hin auf den von Gott erwählten, geliebten David, mit all seinen Fehlern. Aber Gott hat ihn erwählt und geliebt, und hat einen Plan mit ihm gehabt. Und ist das geheime Leitmotiv von Menschen, die sagen, mit dir halten wirst du Sohn Isais, denn Gott ist mit dir. Deshalb sind wir bei dir. So die Frage auch für unsere Gemeinschaften und Gemeinden. Vielleicht stört uns furchtbar viel, dass der, der das Wort auslegt, viel zu lang spricht und dass viel zu viel moderne Lieder gesungen werden, alte Lieder und zu viel Englisch oder nicht Englisch. Man kann sich an vielem aufregen. Und die Frage sollte bloß sein, hilft mir das Zusammenkommen, näher zu Jesus hinzukommen? Oder lasse ich mich von Nebensächlichkeiten abstoßen? Wir werden heute Abend eine Gestalt in den Blick bekommen, die Michal, die Frau des David, Sohn des Saul, wo es die Grundfrage war, warum hat sie ihn so geliebt? Hatte sie zu dem David hingetrieben, weil sie in die Nähe des Segens Gottes kommen wollte oder weil sie vernarrt war in diesen Prachtskerl David. In meinen Aufgaben als Dekan und erst recht als Prälat habe ich viel Not in Pfarrhäusern gesehen. Auch ganz schwere Eheprobleme. Und da hat mir mal eine Ehefrau gesagt, ich habe den Albrecht heiraten wollen und nicht den Pfarrer. Das war einer, der mit späterem Hilfsdienst erst in den Pfarrdienst ging. Die Frau hat völlig recht gehabt. Als wir uns geheiratet haben, war das überhaupt noch nicht im Busch. Aber verstehen Sie, hatte Michael den Sohn des Isai, den David, geheiratet, den Kämpfer. Freundlich und schön Gestalt, oder war das mit dir halten wir es? Ich möchte gern deine Frau sein, bei dir ist der Segen. Ich möchte in die Nähe des Segens kommen. Geheimes Ordnungsprinzip. Der Bibellese gestern war von dem Barzillai die Rede. Ich möchte noch ein wenig mit dir gehen, David. Der Chemie, der kommt bloß aus Angst für sein Leben, nicht weil er den Gesalbten des Herrn sieht. Also geheimes Ordnungsprinzip. Geht es uns drum, ging es damals den Gestalten darum, in die Nähe des segnenden Gottes zu kommen. Der frühere Bischof von Oldenburg, Wilhelm Stählin, ein interessanter Mann, den ich vielem sehr geschätzt habe, hat einmal den kühnen Satz gesagt, die Bibel hat kein biografisches Interesse an Randfiguren. Doch sie hat ein gesteigertes Interesse. Da kommt eine Würde hinein in das Leben, wenn es auf Jesus zugeht, in die Nähe Gottes. Dann werden plötzlich Randfiguren zu Hauptfiguren. Wir werden heute Abend die Geschichte von der Michael ein wenig verfolgen. Die Prinzessin, die Königstochter. Die Adlige. Die plötzlich zur Nebenfigur wird. Randfigur, und Michael hatte Zeit ihres Lebens kein Kind, ausgestoßen aus der Segenslinie. Nun, als ich mir die Arbeit machte an diesen Themen, habe ich gemeint, ich sei der Erste, der überhaupt diese Nebenfiguren entdeckt, aber in der Zwischenzeit habe ich gemerkt, sind wunderbare Bücher erschienen, letztes Jahr von Gerhard Naujokat, Persönlichkeiten der Bibel, sehr interessant, da die Friedhilde Stricker geschrieben, Michael, die Frau am Fenster, sehr schön, von einer Frau, sehr einfühlsam geschrieben. Und oben habe ich entdeckt am Schriftentisch, Lisbeth Hase, Sündenbock und Schweinefutter, ich glaube, das ist noch ein Buch oben, mit sehr schön, mit einigen von diesen Gestalten, die in diesen Tagen vor unser Auge treten sollen. Also es ist schon einiges geschafft worden und trotzdem gestatten Sie mir das, was mir wichtig wurde, dass ich Ihnen das einfach weitergeben darf. Man könnte ein Eheseminar halten über die Michal und ihre Liebe zu David, aus welchen Gründen die plötzlich umgeschlagen ist, einen Hass, ob es gut gehen kann in einer Ehe, wenn nicht die Liebe zum Herrn das gemeinsame Tragfähige ist. Aber wir haben kein Eheseminar. Und mir ist an der Michael-Geschichte und an dem David im Zusammenhang mit seiner Michael groß geworden, die Demut. Es gibt eine falsche Demut. Wir Württemberger haben manche falsche Demut. Muss ich Ihnen bekennen, nicht? preisen mit viel schönen Reden über die Nationalhymne. Eberhard mit dem Bart, der kleinste, ja, das Land hat kleine Städte, aber ein kleines Hotels verborgen, das in Wäldern noch so groß. Ich mein Haupt kann kühnlich legen, jedem Untertanen Schoß. Die schwäbische Demut. In der Demut lassen wir uns von niemand überbieten. Gell? In der Demut wollen wir absolut spitze sein. Da warnt die Bibel vor falscher Demut, die einhergehen in falscher Demut. Aufpassen, es gibt auch eine falsche christliche Demut. Es geht doch gar nicht bloß drum, um eine Stilfrage, sondern, Bruder Dr. Meyer-Gerber, um die Grundfrage Ihres Hauses und Werks. Traue ich dem lebendigen Gott das Entscheidende, alles zu, bis hin zu meiner Rechtfertigung? Oder meine ich, na ja, ich habe ja auch einiges beizutragen. Ich habe ja ganz anständig gelebt und ich habe gewirkt. Schon die 10 Gebote haben im Grunde genommen diese Grundmelodie, ich bin der Herr, dein Gott. Und du schlag dir mal alles aus dem Kopf, was dir so wichtig scheint. Ein Hass und dass man am Feiertag doch auch noch schaffen muss und der Neid, der da ist und die Lüge. Lass das. Stell mal dich selber ganz zurück. Ich bin wichtig. Ein jeglicher sei gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Christus entspricht, Philipper 2. Er erniedrigte sich selbst. Er hatte nicht Gefallen an sich selbst. Und die Frage, ob wir in diesem Stand bleiben oder ob uns aus diesem Stand etwas herauswerfen kann. Der große schwäbische Erweckungsprediger Hofacker hat mit seinem Freundeskreis, Christian Gottlob Barth und Blumhardt, eine Grundfrage durchkonjugiert. Kommen wir nicht, wenn wir Christ sind, allmählich auch so weit, dass wir zwar als Sünder gerechtfertigt sind, aber dass wir dann auch sehr viel Gutes für den Heiland tun können, unser Leben ordnen können, manches Erfreuliche tun können. Und da hat Hofacker seinen Freunden geschrieben. Selbst wenn es einiges Helle in meinem Lichte, in meinem Leben geben sollte, will ich es nicht sehen. Ich will bis in meinen Tod angewiesen sein auf den Heiland, der Sünder gerecht macht. Sehen Sie, es ist Demut. Der hätte sagen können, ich bin der große Erweckungsprediger von Württemberg und warum lässt Gott mich so hängen, dass ich so krank bin, hat er mich vergessen und ich möchte mit Gott hadern, ich möchte hinausschreien, meinen Protest gegen Gott. Ich habe doch so viel gewirkt für ihn. Nein, Gott macht die Sünder, die Zöllner, der sagt, die Henker, die Gehängten, denkt an den mit den, die Schächer am Kreuz, macht er gerecht. Mit denen möchte ich auch gerecht werden. Das ist Demut, nicht gespielte Demut. Freunde aus dem Basler Missionshaus haben geschrieben, sie wollten von ihm einen ermutigenden Brief haben, von ihm, dem Gottesmann. Da hat er geschrieben, Sie schätzen mich viel zu hoch ein, wenn man als kranker Mann auf dem Sofa sitzt, weil man nicht nachts im Bett liegen kann, weil die Wassersucht hochsteigt und man nicht atmen kann. Und wenn der geisteskranke Bruder noch nachts herumtobt, Bruder Max war geisteskrank, da kommen ganz andere Gedanken, nicht erbauliche Gedanken. Sie werden in mir nur einen Sünder finden. Ist nicht gespielte Demut, sondern echte Demut. Ich bin angewiesen darauf, was Gott aus mir macht. Und das habe ich als geheimes Thema bei der Michael-Geschichte gefunden, aber jetzt wird es höchste Zeit, dass wir unsere Bibeln aufschlagen. 1. Samuel 18. 1. Samuel 18. Also im Alten Testament ziemlich weit vorne bei den Geschichtsbüchern. 1. Samuel 18. David gewinnt Jonathan zum Freund. Ab Vers 14. Und David richtete all sein Tun recht aus. Er verhielt sich klüglich. Und der Herr war mit ihm. Das war sein Geheimnis. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und Saul sprach zu David: Siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Sei nur ein tapferer Mann und führe des Herrn Kriege. Muss Ihnen Klammer dazu sagen, im Grund genommen war doch schon dem Helden, der mit dem Goliath fertig wird, die Tochter des Königs versprochen. Der König will ihm seine Tochter zur Frau geben. Plötzlich war da nicht mehr die Rede gewesen. Jetzt fängt der Saul von Neuem an, wie wenn nichts gewesen wäre. Also wenn du des Herrn Kriege führst, dann will ich dir meine älteste Tochter Merab zur Frau geben. Wird nicht geschrieben, ob die schon ein bisschen angestaubt war oder so, aber war ja die älteste, nicht? Denn Saul dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister. Hoffentlich fällt er ehrenvoll im Kampf mit den Philistern. David aber antwortete Saul: Wer bin ich? Was ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie dem Adriel von Mehola zur Frau gegeben. Mal bis so weit, aber lassen Sie aufgeschlagen. Der David wird uns demütig geschildert. Er hat nicht protestiert, damals als der Prophet Samuel den Staatsbesuch machte in Bethlehem im Haus des Isai, waren all die Brüder versammelt, er nicht, er war draußen auf der Weide. Er hat nicht gesagt, warum hat er mich vergessen? Gut, ich bin der Stippich, ich bin der Kleine, der muss immer ein bisschen zurückstehen. Und als er dann seine Brüder besuchte, da im Eichgrund, als der Goliath auftrat und das Heer Israels schmähte und den Gott Israels schmähte, da hat er gefragt, was bekommt der mit dem Helden, der mit dem Goliath fertig wird? Da sprach Eliab, der plötzlich die Stimme seines Bruders hörte: Was tust denn du da? Du bist ein unverschämter Kerl. Du lässt die Herden allein, bloß weil du wahrscheinlich hier sehen willst, was los ist. Du neugieriger. Ja. Herr David auf sich sitzen lassen. Zwar gesagt, der Vater hat mich geschickt. Gell? Aber so ist er behandelt worden. Und er hat sich nicht beschwert, als er in der Kraft Gottes mit dem Goliath fertig wurde und Israel zum Sieg geholfen hat, dass plötzlich überhaupt kein Ton mehr gesprochen wurde, dass das Königstochter zur Frau nimmt. Denn das war seine Einstellung auch später, als wir haben es ja jetzt gelesen, als Saul dann sagt, jetzt mach nur weiter mit dem Kämpfen, dann bekommst du meine Tochter Merab. Ach, wer bin ich denn? Was die Sippe meines Vaters? Da ist König Schwiegersohn werden soll, wir passen doch nicht zusammen. Hätte ja sagen können, ich habe das Eichenlaub zum Ritterkreuz bekommen damals beim Goliath. Ich bin doch ebenbürtig für die Königstochter. Nein, wer bin ich? Gell? Ein demütiger Mann. Und er blieb es auch, wenn wir die Geschichte weiterlesen, aber Michael, Sauls Tochter, die etwas jüngere Tochter, neben der Merab, hatte David lieb. Als das Saul angesagt wurde, war es ihm recht. Und Saul sagte sich, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hände der Philister gegen ihn sind. Und Saul sprach zu David, heute in 2 Jahren kannst du mein Schwiegersohn werden. Unverschämt, gell? Warten wir mal 2 Jahre ab. Einsatz in vorderster Front. Da wird er nicht mehr zurückkommen. Und Saul gebot seinen Großen, redet mit David heimlich und sprecht, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Großen lieben dich, so werde nun des Königs Schwiegersohn. Und die Großen Sauls sagten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach, dünkt euch das ein Geringes, des Königs Schwiegersohn zu werden. Ich bin nur ein armer, geringer Mann. Da wird die Geschichte plötzlich durchscheinend. Für den Davidsohn, Jesus, ich bin von Herzen demütig. Matthäus 11. Es kann keiner von uns sagen, von Herzen demütig. Selbst wenn wir uns demütig geben, wie viel Hochmut ist noch dabei? Aber er war ein armer, geringer Mann, hat sich dazu gestellt. Die Würde seines Lebens war, der Herr hat ihn erwählt. Der Herr hat ihn geliebt. Trotz all der Fehler, trotz all der Eigenheiten, von denen die Bibel immer wieder berichtet. War nicht ein vollkommener Mann. Aber unser Gott hat eine Vorliebe, er erhebt die Niedrigen. Loblieder Hanna. Loblieder Maria, er erhebt die Niedrigen. Du holst die aus dem Staub und stellst sie neben die Fürsten. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Dann Jesaja 57. Der Herr ist im Heiligtum, in der Höhe und bei denen, die ein zerschlagenes, demütiges Herz haben. Das war die große Würde des David, dass unser Herr ihn angesehen hat, so wie Gott Israel angesehen hat. Ich habe dich geliebt, 5. Mose steht's. Nicht, weil du ein großes Volk bist oder was Besonderes, sondern weil du klein bist, um etwas aus dir zu machen. Die Erwählung Gottes, sein Herz stürmt den Armen, Niedrigen entgegen. So oft ich dein gedenke, muss ich mich dein erbarmen. Das war die unsagbare königliche Würde über dem David. Und bei dieser Demut ist er lang geblieben. Er hat sich nicht rausbringen lassen, dass die Frauen Israels ihm zugejubelt haben. Saul hat 1000 geschlagen, David 10.000. Er hat sich nicht rausbringen lassen, dass der König ihm jetzt schon zum 2. Mal die Tochter angeboten hat. Wir lesen weiter. Und die großen Saul sagten es ihm weiter und sagten dem Saul das weiter und sprachen, diese Worte hat David gesagt. Saul sprach, so sagt zu David, gut, wenn du sie nicht geschenkt haben willst, nicht? Du kannst sie auch kaufen, nicht für einen Preis, muss nichts bezahlen, aber 100 Skalps der Philister oder sowas ähnliches, nicht? Der König begehrt keinen anderen Brautpreis als 100 Vorhäute von Philistern, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Denn Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hände der Philister. Da sagten seine Großen David diese Worte. Und es dünkte David gut, des Königs Schwiegersohn zu werden. Ja, Entschuldigung, Jetzt hat er doch zweimal dezidiert gesagt, wer bin ich denn? Und das passt doch gar nicht. Ich nehme die Schaufel viel zu voll, das schaffe ich nicht. Ich passe doch nicht. Schwiegersohn vom König, das geht nicht. Und es dünkte David gut. So schnell können wir mit unserer Meinung umkippen. Denken Sie, warum der David später gebetet hat, weise mir, Herr, deinen Weg. Erhalte mich bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Lass mich orientiert sein bei dir, denn meine Meinung, meine Überzeugung, die schwankt so schnell. Ich darf Dienstagmorgen erzählen, in Eitlingen bei den Bibelschülerinnen, die Schwester Friederike hat gesagt, die können das gar nicht verstehen, warum so viele Christen am Anfang des Dritten Reichs, des Naziherrschaft, umgekippt sind. Denen zu erzählen, dass viele gesagt haben, das ist schön, wenn plötzlich die SA in die Kirche kommt. Bataillonsweise, ist eine Erweckung. Und der Hitler ist fürs positive Christentum. Wie schnell man umkippen kann in seiner Meinung und sich was vormachen kann. Es dünkte den David gut. Lieber Herr, lass mich festgehalten sein bei dem, was vor dir recht ist. Nicht das, was mir gut dünkt. Jetzt geht die Geschichte weiter. Wir lesen weiter bei das heißt, wir schlagen es jetzt nicht auf, die kommt vorher, die böse Geist geriet über Saul und lesen jetzt bei 19,9. Vorher kommt schon mal, wie Saul den David in seinem Zorn und Hass aufspießen wollte. Er hat ihn als Nebenbuhler gesehen. 1. Samuel 19, Vers 9. Der böse Geist vom Herrn kam über Saul, und Saul saß in seinem Haus und hatte seinen Spieß in der Hand. David aber spielte mit der Hand auf den Saiten. Man hat ihn geholt und hat gesagt, komm, beruhige ihn. Und das hat so oft geholfen gehabt. Aber Saul trachtete danach, David mit dem Spieß an die Wand zu spießen. Er aber wich aus vor Saul und der Spieß fuhr in die Wand. Können Sie sich richtig vorstellen, wie der Spieß in die Wand fuhr und Geld gewackelt hat, die Speerspitze. David konnte sich gerade noch wegducken. David aber floh und entrann. In jener Nacht aber sandte Saul Boten zu Davids Haus, ihn zu bewachen, um ihn zu töten. Doch Michal, die war inzwischen seine Frau geworden, das aber vorher überschlagen, Vers 27, Schluss im Kapitel 18, Saul gab ihm seine Tochter Michal zur Frau. Jetzt kommt die Michal. Michals, Davids Frau, sagte es ihrem Mann und sprach, wirst du nicht diese Nacht dein Leben retten, so musst du morgen sterben. Da ließ ihn Michal durchs Fenster hinab, dass er floh und entrinnen konnte. Da nahm Michal das Götzenbild und legte es aufs Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten und deckte ein Kleid darauf. Da sandte Saul Boten, um David zu holen, sie aber sprach, er ist krank. Saul sandte abermals Boten nach David zu sehen und sprach, bringt ihn her zu mir samt der Matratze, samt dem Bett, dass er getötet werde. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag das Götzenbild im Bett und das Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten. Da sprach Saul zu Michal, warum hast du mich betrogen und meinen Feind entrinnen lassen? Michal antwortete, er sagte zu mir, lass mich gehen oder ich töte dich. Also, der Saul hat gesagt, du kriegst meine Tochter Michal und David dünkte es gut und der David erschlägt die Philister und bekommt die Michal zur Frau und die ist in ihrer Liebestrunkenheit bloß noch glücklich. Mein David. Die Frauen Israels können singen, er hat 10.000 geschlagen, sie können ihm zujubeln, aber ich möchte ihn als meinen Mann haben. Wahrscheinlich hat sie gar nicht nur egoistisch gedacht. Es ist ja die Not über der Verliebtheit, dass wir uns immer wieder vormachen können, der Mensch sich immer wieder vormachen kann, er möchte dem geliebten Menschen, um den er wirbt, etwas Gutes tun. Wie viel Ehen sind notvoll geworden, weil Frauen aus guter Überzeugung gehabt haben, ich möchte den Alkoholiker wieder auf den richtigen Weg helfen. Oder ich möchte dem, der seit der Konfirmation nicht mehr in der Kirche war, zu Christus Jesus führen. Die Ehe ist nicht zum Bekehren gut. Da sieht man so viele Schattenseiten aneinander, dass es ganz schwierig ist. Da kann man sich auch schlecht was vormachen. Die Michael hat sicher gedacht, ich kann dem armen Bauernbuben David doch den Glanz des Königshauses geben, wenn er die Prinzessin hat. Es war keine ebenbürtige Hochzeit, aber er wird gehoben. Sie hat gar nicht sich klar gemacht, ich will ihn haben. Brennende, sie verzehrende Liebe, ich will ihn haben. Und sie hat es auch fertig gebracht. Obwohl der Saul das als Köder benutzen wollte, dachte, wenn er dann die 100 Skalps der Philister bringt, dann wird er schon irgendwo umkommen. David hat die Philister erschlagen und hat sie zur Frau bekommen. Und jetzt steht nichts drin über glückliche Ehezeit, Honigmond. Bloß als Saul dann gedacht hat, dann kriege ich ihn anders weg. Und wenn er mein Schwiegersohn ist, ich spieß ihn auf. Und wenn er entflohen ist, dann kriege ich ihn auf andere Weise. Und wenn er sich krank stellt, dann sollen sie mit der Matratze ihn bringen. Mit dem roten Kreuz von mir aus vorherfahren, nicht? Der kommt zu mir. Mit dem rechne ich ab. Und die Michael hat ihren Vater richtig eingeschätzt. David, du musst fliehen. Es heißt ja nicht, David entfloh in die Wüste, sondern er entfloh zu seiner Frau. Wir schwachen Männer. Wir geben uns wie aus Stahl und Eisen und sind wie rohe Eier. Und hoffen, dass wenn im Beruf oder sonst wie was daneben geht, dass unsere Frau uns tröstet und sagt, ach, ich hab dich doch lieb. Es wird schon wieder recht werden. Mein Vater, der Zorn verraucht auch mal. David, nur keine Angst, komm, wir packen es nochmal. Nein, wir schwachen Männer brauchen Frauen, die auch sagen, du bist zum Kämpfen geboren. Jetzt nicht so wehleidig, auf, los! Und jetzt abhauen, das wird morgen nicht besser. Am besten durchs Hinterfenster, vorne wird die Polizei stehen. Eine Frau, die Ideen hatte, was war die Michael für eine Frau, gell? Und dann die Idee, dass sie die Götzenfigur, die hat sie ja bestimmt nicht bloß als dekorative Kleiderpuppe bei sich stehen gehabt. Oder wie manche Leute heute aus Kenia irgend so einen geschnitzten Götzen mitbringen. Sondern sie hat einen Götzen zu Hause gehabt. Wie später bei Salomo heißt, sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn. Da, bisschen persönlich sagen, da in meiner Krankheitszeit haben so viele Leute für mich gebetet und als dann hörten, dass doch offenbar der Befund schlecht ist, haben sie gesagt, vielleicht helfen dann Petersilienkur und Schlangengift und haben alle möglichen Mittel genannt. Und ganz liebe Freunde haben mir ein ganz teures Arzneimittel geschenkt. Dass man überhaupt nicht, sie haben gesagt, das gibt's nicht in Apotheken, das gibt bloß unter der Hand. Und ging ich zu einem Pharmakologen, einem Christen. Der hat gesagt, das können Sie ruhig nehmen, das schadet Ihnen nichts, aber der Einzige, dem es hilft, ist der, der es herstellt. Bloß wenn Sie mal mit solchen Dingen anfangen, landen Sie am Schluss bei den philippinischen Geistheilern. Wenn Sie Ihr Vertrauen setzen auf obskure Dinge. Lassen Sie mich das als Beispiel sagen. Die Michael war schon längst bei den philippinischen Geistheilern angekommen. Sie hat zwar Energie, Fantasie, Mut gehabt, aber wenn alles nicht hilft, dann hilft der Götze. Und wenn ich ihn ins Bett lege, um den David da zu tarnen, kamouflagieren, muss man nur auf die Idee kommen, Ziegenhaar zu den Häupten, gell? David hat wahrscheinlich noch mehr Haare gehabt als ich, dass er da so eine Perücke aufsetzen musste. Aber eine Idee, mein Mann darf nicht in die Hände meines Vaters fallen. Ich möchte den David behalten. Und David entfloh. Jetzt kommt die tragische Geschichte, dass Saul in seinem Zorn die Michal scheiden ließ, würden wir heute sagen, und dem Palti gegeben hat, verheiratet mit einem anderen. Und dann wird beginnt vom 2. Samuel-Buch, als dann schließlich nach allen Wirren David wieder zurückkommt, Saul tot ist, David König wird. Da sagt er, ich möchte meine Frau wiederhaben. Ich möchte keine Reparationen haben, möchte keine Ersatzleistungen, ich möchte meine Frau Michal haben. Die gehört mir. Und da wird hingesandt und für die Frau geholt, auf, mit. Und Palti, ihr Mann, weinte hinter ihr her bis nach Bahurim, bis man ihm sagte, ab, es ist vorbei. Was muss das für eine Frau gewesen sein, die Michal, dass der Palti gesagt hat, mir dürft doch nicht meine Michal mir wegnehmen. Und was muss das für eine Liebe beim David gewesen sein, dass die Michal haben wollte. Die Älteren von uns wissen das noch, wie das war im Zweiten Weltkrieg. Wie viele Soldaten und Kriegsgefangene gesagt haben, und wenn ich heimkomme und merke, dass meine Frau eine Geschichte mit einem anderen hat, ich schlage sie tot. Verstehen Sie? Also, darf doch nicht die Ehe kaputt gegangen sein. Dem David war es egal, dass der Palti die jetzt hatte und aus welchen Gründen. Ich möchte meine Michal wieder haben. Und so kommt sie ins Könighaus. Und jetzt müssen wir schnell hinübergehen nach 2. Samuel 6. 2. Samuel 6. David hat Jerusalem erobert, die Jebusiterstadt. Bis heute zeigt man noch in Jerusalem die Stadt David, so etwas unterhalb vom Tempelplatz, wo David sein Schloss hat. Und da ist das Zelt aufgeschlagen für die Lade Gottes. Und jetzt wird die Lade heraufgeführt nach Jerusalem. Stichwort Jerusalem. Es geht nicht, dass ein Prophet umkommt außerhalb von Jerusalem. Die Stadt, in der Jesus ausruft, es ist vollbracht, zum Ziel gekommen. Die Stadt des großen Königs. Nicht umsonst eine Offenbarung, das neue Jerusalem, das Ziel. Also schon das Stichwort Jerusalem hat große Bedeutung. David führt die Lade Gottes, den Thronsitz Gottes herauf. Und David, 2. Samuel 6, sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cheruben thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Haus Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achjo vor der Lade herging, tanzte David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen, Psaltern, Pauken, Schellen und Zimbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, dann kommt die Geschichte mit dem Usa, die überspringen wir jetzt, und der Herr segnete ihn, Vers 14 machen wir weiter, und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenden Priesterschutz. Und David mit dem ganzen Haus Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michael, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Michael war eine Frau, die für viel Verständnis hatte, wie man recht flieht. Eine stürmische, liebevolle Frau, aber nicht dafür ein Sensorium hatte, ein Gespür. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Dass man vor Freude am Herrn nicht weiß, ob man jauchzen, lachen oder weinen soll. Dass einen kaum mehr auf dem Stuhl hält. Sie verachtete David. Und als sie die Lade des Herrn hineinbrachten, stellten sie an ihren Platz mitten in dem Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn Zebaoth. Wissen Sie, der Segen gehört dorthin, wenn die Sündopfer gebracht sind. Der Segen ist nicht, dass man alle möglichen Dinge absegnen kann wie heute, sondern wenn die Sünde vor Gott bekannt ist. Ist aufgehobener Fluch, beendeter Fluch ist der Segen. Was nicht unter dem wahren Segen Gottes steht, steht unter dem Fluch. Den kann man sich einfach so ein bisschen absegnen und sagen, wir sind heute dafür, dass man alles Mögliche segnet, Katzen und alles Mögliche segnet. Als David die Opfer dargebracht hat, segnete er so, als Priesterkönig, wie der Melchisedek, von dem ersten Buch Mose gerichtet ist, der den Abraham gesegnet hat. Als Priesterkönig segnete das Volk im Namen des Herrn und ließ austeilen allem Volk der ganzen Menge Israels, Mann und Frau, jedem einen Brotkuchen, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. Danach kehrte alles Volk heim, ein jeder in sein Haus. Und als David heimkam, seinem Haus den Segensgruß zu bringen. Er hat noch im Ohr die versammelten Posaunenchöre Israels, gell? Den ganzen Jubel, die ganze Freude. Und als er heimkam, ging Michal, die Tochter Sauls, heraus ihm entgegen. Immer ete betete, gell? Also, ich gehe dem König entgegen, ich warte nicht, bis er kommt, er ist schließlich der König. Und er bringt die Segensgabe, möchte auch seiner Frau ein Stück von dem Segen bringen. So wie wir heute Abend Brot und Wein bekommen als mehr als ein Zeichen, als ein Signal, als eine Garantie, ich bin dir gut. So wollte er die Segensgabe vom Herrn, vom Tempel bringen. Auf dem Höhepunkt, der Herr hat mich bis hierher geführt, mich den Bauernbuben. In dem Augenblick, wo er überheblich hätte werden können. Was sind allein in meinem Leben die kleinen kirchlichen Ämter, die ich hatte, die Ordination, Höhepunkt gewesen. Ja, was bin ich, dass du mich hierher geführt hast? In dem Augenblick ging Michal, die Tochter Sauls, heraus ihm entgegen und sprach, wie herrlich ist der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Männer entblößt hat, wie die Frauen auf dem Volksfest, wie sich die losen Leute entblößen. Mit spitzen Worten, vor aller Öffentlichkeit. Der David war noch nicht in seinem Haus. Hat sie ihn fix und fertig gemacht. Was für eine Brüskierung, was für eine Beleidigung. David aber sprach zu Michael, jetzt hätte er sagen können, Entschuldigung, also jetzt bist du zu weit gegangen. Jetzt muss ich vor aller Öffentlichkeit erstmal klarstellen, dass du nicht mehr meine Frau bist, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Er sich distanzieren können. Aber David hat mal gebetet im Psalm 13, im Toben der Menschen bewahre meine Worte. Gehört auch zur Demut. David sprach zu Michael, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn. Das verdanke ich nicht dir, das verdanke ich auch nicht dem Saul. Gott hat mich bestellt. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Hat mich ganz tief bewegt, war mir nie so aufgegangen. Das heißt mal später in der Geschichte, wird morgen dran kommen, der Herr hat es ihn geheißen. Lass ihn fluchen, den Schimi. Und so war es in dieser Geschichte auch, dass durch den Mund der Michael ruft mich Gott zur Sache. Ich bin ein armer, demütiger Mann. Ich will niedrig bleiben. Die hat doch recht, dass sie mich fix und fertig macht. Wer bin ich denn eigentlich? Zwar hat Gott mich zum König bestellt, aber wer bin ich eigentlich? Ich will noch niedriger werden in meinen Augen. Eine Geschichte der Demut, wie wenn eine erste Saite angerissen würde, mit einem Klang, der dann hingeht zu Jesus und von den Aposteln aufgenommen wird. Ich lebe nun, Galater 2, nicht ich, sondern Christus lebe in mir. Wer bin denn ich? Ich bin der Allergeringste unter allen Aposteln. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus auch war. Er erniedrigte sich selbst. Er hatte nicht Gefallen an sich selbst. Er ließ die Schmähungen derer, die ihn schmähten, sich gefallen. Gehen Sie mal dieser Spur nach, wie oft das im Neuen Testament aufgenommen wird. Damit wir wieder neu Demut lernen, denn Gott, 1. Petrus 5, widersteht den Hochmütigen. Aber er gibt seine ganze Würde, seine Kraft, seine Segen, seine Durchhilfe den Demütigen. Von dir lernen möchten wir deiner Sanftmut, Milde möchten, ähnlich werden dir deinem Demutsbilde. So der Christian Heinrich Zeller in Beugen gebetet, weil ihm oft auch der Gaul durchgegangen ist. Im Unmut. Und er auch mal sagen wollte, dass er in Familie und im Rettungshaus Beugen der Chef ist. Von dir lernen wollen wir deiner Sanftmut, Milde möchten, ähnlich werden dir deinem Demutsbilde. Unser Herr Jesus hat ja gelehrt, sucht in der Schrift, ihr meint, ihr habt das ewige Leben, sie ist die von mir zeugt, die schon Spuren auf mich hinlegt. Die Juden sagen immer wieder, die Bibel hat ihren Wert darin, dass alles seine Entsprechung hat. Wie wenn zwei Zeugen vor Gericht die gleiche Aussage machen. Hier ist eine Linie schon im Alten Testament, die dann aufgenommen wird von Jesus. Dass Gott seine ganze Kraft, sein Beistand, die Segen für eine verfluchte Menschheit dem anvertraut, der im Garten Gethsemane betet, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Höhepunkt der Demut, den wir wahrscheinlich gar nicht so hinbekommen. Deshalb müssen wir bitten, Herr Jesus, nimm mich hinein in Gemeinschaft mit dir, damit ich Demut lerne. Damit ich den Weg gehe, den nicht ich will, sondern den du willst. Und Michael hatte kein Kind, wird nichts mehr berichtet von ihr. Sie wird zur Nebenfigur, zur Randfigur der Davidsgeschichte. Weil bloß noch die Frage ist, möchte ich armer, sündiger Mensch, so wie wir es in Abendmahlsbekenntnis oft sagen, ich armer, sündiger Mensch bekenne vor dir. Ich möchte deine Vergebung, deine Gaben, deine Kraft, dein Erneuern. Und wenn Sie die Psalmen des David durchgehen, da finden Sie diesen Ton. Wohl dem, den die Sünde bedeckt ist. Da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Da ist so viel Dreck in meinem Leben. Aber du, Herr, du bist Sonne und Schild, bist Kraft. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr, was du in meinem Leben gewirkt hast. Wir wollen beten, Herr Jesus, lass uns das ein wirkliches Sehnen werden, dich von Herzen lieb zu haben. Und umgib du uns schwache Leute von allen Seiten, auch in unserem Denken und Empfinden, dass wir es gelten lassen wollen, an mir und meinem Leben ist nichts, nichts auf dieser Erde. Aber das, was du geben kannst, ist unvorstellbar schön. Wir wollen jeden Tag, den du uns gewährst, nützen. Dass wir in unser Leben hineinbekommen Erkenntnis. Erkenntnis deines Wortes, Erkenntnis deiner Herrlichkeit, deiner Treue. Lass uns doch nicht zu denen gehören, die deine Gaben verachten. Lass uns lieber zu denen gehören, die sagen können, mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Amen.